Das ist noch ein Schreckensszenario, aber wenn dieser Aufstieg so weitergeht, dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt. Dann droht dann irgendwann auch die Lähmung der EU oder halt sogar ihre Blockade oder Selbstzerstörung. Dann ist das Europa, das wir kennen, tatsächlich sterblich.
Die Polarisierung in Spanien, also dieses, ich bin entweder rechts oder ich bin entweder links und der auf der anderen Seite ist mein Feind, die zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und deswegen eben auch durch die Presse und durch die Justiz.
Der Senegal hat eben sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es möglich ist, auf demokratischem Wege über die Wahlurnen Wandel herbeizuführen.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zum Juni-Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich, dass diesmal Annette Mengel und Steffen Vogel aus der Blätterredaktion dabei sind. Hallo Annette, hallo Steffen.
Schönen guten Tag, Karin. Freut mich.
Hallo, grüß dich.
Annette, Steffen und ich geben euch gleich unsere persönlichen Lesetipps für das Juni-Heft. Und dann könnt ihr hier drei Interviews zu Artikeln aus dem aktuellen Heft hören. Zuerst spreche ich hier in der Redaktion mit Steffen Vogel über seinen Artikel zu den Europawahlen. Er analysiert, wie sich das Erstarken der Rechtspopulisten auf die Politik und auch den Zusammenhalt in Europa auswirken wird. Dann spreche ich mit Julia Macher. Sie arbeitet in Barcelona und hat darüber geschrieben, wie man in Spanien versucht, etwas gegen die Verrohung der politischen Kultur zu tun. Und schließlich folgt ein Gespräch über den Senegal. Ein Land, das anders als seine putschenden Nachbarn in Westafrika gerade wieder erwarten, einen friedlichen und demokratischen Machtwechsel hingelegt hat. Über das neue Führungsduo Faye Sonko und wie sie den Senegal vom französischen Einfluss lösen wollen, darüber spreche ich mit Claudia Ehing von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Dakar. Die Interviews mit Claudia Ehing und Julia Macher habe ich vorher am Computer geführt, da beide im Ausland leben. So, jetzt zum aktuellen Heft. Ihr habt ja beide schon alle Artikel gelesen und etliche redigiert. Welche Artikel haben euch denn am meisten inspiriert?
Ja, also wie immer fällt es mir wahnsinnig schwer, nur einen Artikel rauszunehmen und hervorzuheben. Ich freue mich immer wieder, wenn wir gerade hier beim Podcast noch das druckfrische Heft haben und blättern können. Das kommt ja morgen am Donnerstag bei den Abonnenten an. Ich will doch auf zwei, einen Block und einen Text dann eingehen. Wir haben nämlich einen großen Block anlässlich des 95. Geburtstags von Jürgen Habermas drin, mit drei starken Texten. Einmal von Albrecht von Lucke, unserem Redakteur, dann von Sheila Ben-Habib und von Markus Linden. Also die würde ich unbedingt empfehlen. Und da sei gleich noch ein kleiner Werbeblock angeschlossen. Wir starten gerade mit unserem Sommerprobeabo. Also, wer die Blätter noch nicht im Abo hat, geht auf die Seite. Wenn ihr dort bestellt, könnt ihr sofort auch online loslesen. Und es gibt noch eine kleine Prämie dazu. Jetzt aber zu meinem Text, den ich euch vorstellen will. Und zwar ist der von Claudius Vogt und es geht um die Bezahlkarte für Geflüchtete. Und Claudius Vogt schlägt noch einen größeren Bogen und sagt, die steht systematisch für einen autoritären Umbau des Sozialstaates. Das ist ja schon wieder völlig aus der Öffentlichkeit so ein bisschen weggerutscht, aber es ist eine dramatische Verschlechterung der Situation von Geflüchteten hier, die beschlossen wurde, und zwar einzig und allein, weil man irgendwie dachte, damit kann man die AfD bekämpfen, was natürlich illusorisch ist. Und das führt dazu, dass Geflüchtete fast kein Bargeld mehr bekommen können sich und den Kindern keine Kugel Eis kaufen, die Bezahlkarte ist nicht überall einsetzbar. Es gibt nur bestimmte Geschäfte, die haben vielleicht nicht das Essen, was die Leute sich kaufen wollen und so weiter und so fort. Also ein Artikel, der nochmal die ganzen Sachen aufzeigt, die da Geflüchteten drohen, die auf sie zukommen und eben, wie gesagt, auch noch deutlich macht, dass dahinter mehr steckt und aber eben vor allem eine rassistische Politik. Und deswegen mein Lesetipp, Claudius Vogt, Bezahlkarte für Geflüchtete.
Danke, Annette.
Ja, du hast jetzt mit Claudius Vogt ja nicht nur einen Autor, sondern auch einen Praktiker vorgestellt, der ja als Sozialarbeiter eben auch viel mit Geflüchteten arbeitet. Ich habe mir auch einen Praktiker ausgesucht, nämlich Paul Schäfer. Paul Schäfer war in den 80er Jahren aktiv in der Westdeutschen Friedensbewegung, hat dann in den 90er und 00er Jahren im Bundestag gearbeitet, erst als Mitarbeiter, dann als Abgeordneter, erst für die SPD, dann für die Linkspartei. Und sein großes Thema war immer Frieden und Abrüstung. Und jetzt nach dem 24. Februar 2022 fragt er sich natürlich, wie viele andere auch, was ist denn richtig an dem, was ich immer gefordert habe und was davon lässt sich bewahren? Und er hat bei uns einen Text geschrieben, wo er versucht, genau das auszuloten. Einerseits die pazifistischen oder antimilitaristischen Prinzipien, die ihn leiten, zu überprüfen und auch zu aktualisieren und andererseits aber sich auch der Lage zu stellen und ernst zu nehmen, dass sich was verändert hat in Europa und nicht einfach nur darauf zu beharren, dass die alten Antworten immer schon die richtigen gewesen sein müssen. Und das ist dadurch auch ein sehr spannender Text geworden, wo ja von der Analyse dieser historischen Zäsur, die sich aus dem Angriffskrieg ergibt, übergeht zur Frage, wie kann Friedenspolitik heute wirksam aussehen. Er macht eine ganze Reihe von Vorschlägen über Abrüstung, aber auch über eine europäische Sicherheitsarchitektur. Ja, und das ist ein Text, der die Debatte auf jeden Fall lohnt. Deswegen ist mein Tipp für diesen Monat Paul Schäfer, Jenseits von Nationalpazifismus und Militarismus, Plädoyer für eine wirksame Friedenspolitik.
Okay, jetzt bin ich nochmal dran, um die Mischung zu komplettieren, habe ich mir etwas Theoretisches ausgesucht. Wer sich für die aktuellen Post- oder Dekolonisierungsdebatten interessiert, dem möchte ich den Artikel von Sheila Ben-Habib empfehlen. Sie ist eine der Herausgeberinnen der Blätter und Professorin für Politik und politische Philosophie. Sie setzt sich in ihrem Text ausführlich mit der verbreiteten Kritik auseinander, dass das Völkerrecht und die Ideale des Humanismus eurozentrisch sind. Sie warnt dabei vor einer Vereinfachung der Kritik und ruft dazu auf, genauer hinzuschauen. Und ich finde, das lohnt sich sehr, diesen Text zu lesen, weil sie das ganz ausführlich auch die Debatten aufgreift. Und was sie auch sagt, finde ich sehr wichtig, gerade angesichts des auf der ganzen Welt zunehmenden Rechtspopulismus ist es doch wichtig, die alten Ideale von Weltoffenheit und auch einer Art Weltbürgertum ganz grundsätzlich hochzuhalten und nicht einfach pauschal abzulehnen, nur weil diese Ideen in einer grundsätzlich ungerechten damaligen Weltsicht entstanden. Sheila Ben-Habib unterstützt einen neuen wissenschaftlichen Ansatz, der sich kritisch mit dieser historisch bedingten ungerechten Weltsicht im Völkerrecht auseinandersetzt und nimmt eine transnationale und postkoloniale Perspektive ein, um diese Idee des Weltbürgerrechts oder wie sie es nennt, eines Kosmopolitismus wiederzubeleben. Das ist also eine klare Leseempfehlung von mir, auch weil wir in diesem Jahr die UN-Menschenrechtserklärung mit einem Jubiläum feiern und das auch viel diskutiert war. Also der Text gibt viele Denkanstöße und auch für Diskussionen viel Munition.
Ja, sehr schön. Unbedingt lesen.
Vielen Dank, ihr beiden, für die Lesetipps. Und gleich geht's weiter mit den Europawahlen. €350 Millionen Menschen dürfen jetzt im Juni ein neues europäisches Parlament wählen. Wenn die Prognosen stimmen, werden die Rechtsaußenparteien in fast allen 27 Ländern zulegen. Steffen Vogel, der hier mit mir in der Redaktion sitzt, hat in seinem Blätterartikel analysiert, was das für Europa bedeutet. Die Rechtsaußenparteien haben in den letzten Jahren ja vor allem in den europäischen Kernländern Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Belgien zugelegt. Wieso ist das besonders besorgniserregend für die EU?
Ja, das ist natürlich erstmal symbolisch ein ziemlicher Schlag, weil das ja gerade die Länder sind, die in den 50er Jahren den Grundstein gelegt haben für das, was wir heute als Europäische Union kennen und die damit die Lehren gezogen haben aus den Verheerungen des Weltkrieges, aus dem Holocaust und die gerade die zerstörerische Nationenkonkurrenz eindämmen wollten, die den Nationalismus klein halten wollten. Und ausgerechnet da kommt jetzt der Nationalismus wieder in einer großen Macht mit teilweise 30% Stimmanteilen hoch. Und das ist als Symbol natürlich verheerend. Es hat aber auch eine konkrete Bedeutung, weil natürlich Länder wie Frankreich und Deutschland, aber auch Italien für die alltägliche Politik der Europäischen Union extrem wichtig sind, als bevölkerungsreiche Länder, als wirtschaftsstarke Länder. Und wenn dort nationalistische Kräfte an die Macht kommen, wie es in Italien ja schon geschehen ist, dann droht natürlich immer irgendwann auch die Lähmung der EU oder halt sogar ihre Blockade oder Selbstzerstörung im krassesten Fall.
Es ist eigentlich wirklich, wie du sagst, verrückt, dass gerade die Gründerstaaten inzwischen so stark wiederum die EU kritisieren. Aber ein Austritt aus der EU ist nach dem Brexit ja nicht mehr Thema für die Rechtsaußenparteien.
Genau, da haben die Rechtsaußenparteien schnell gemerkt, dass es gerade bei jenen Wählern, die sie noch erreichen müssen, um wirklich groß zu werden, überhaupt nicht zieht. Nämlich gerade den eher bürgerlichen Wählern, die materiell was zu verlieren haben von so einer Wirtschaftskrise, die nach einem Austritt oder vor allen Dingen auch nach einem Zusammenbruch von Euro oder EU unweigerlich folgen würde. Und da haben sie ihr Programm sehr geschickt angepasst. Mittlerweile zielen die meisten Rechtsaußenparteien mit der bedeutsamen Ausnahme der AfD eben nicht mehr auf den Austritt ab, sondern darauf, die Europäische Union von innen zur Unkenntlichkeit umzuwandeln.
Man profitiert von der EU, aber also zieht das raus für sich, für den Nationalstaat, was man rausziehen kann.
Ja, man profitiert, aber man versucht natürlich auch perspektivisch sie zurückzubauen in all den Bereichen, wo man sie ablehnt. Also gerade wenn es darum geht, Minderheitenrechte durchzusetzen, Grundrechte durchzusetzen, da möchte man keine Einmischung haben. Die EU als Binnenmarkt ist auch den Rechten willkommen. Die EU als Betreiberin von Frontex, die Grenzen sicher hält, das mögen die Rechten auch. Aber vieles andere, was die EU eigentlich ausmacht, das würden sie am liebsten so schnell wie möglich abschaffen.
Gleichzeitig haben wir den deutsch-französischen Motor ja auch immer gehabt. Also Macron war jetzt gerade zu Besuch in Deutschland und hat nochmal demonstriert, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam Europa voranbringen wollen. Sie sind ja aber beide so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, wenn man sich die Parteien anguckt, für die sie stehen. Ist das nicht ein bisschen spät, jetzt diesen deutsch-französischen Motor noch anzuwerfen?
Ich würde sagen, umgekehrt. Es ist höchste Zeit, diesen Motor wiederzubeleben. Gerade der französische Präsident Emmanuel Macron hat ja in den letzten Jahren, schon zu Zeiten der Merkel-Regierung, immer wieder weitreichende Vorschläge für eine Reform der EU unterbreitet und ist damit in Berlin immer auf Schweigen getroffen im Grunde. Sowohl unter Merkel als auch unter Scholz. Selbst wenn man nicht jede seiner Ideen für tauglich befindet, sind es auf jeden Fall Ideen, die es wert sind, diskutiert zu werden. Und da hat Deutschland sich bisher unverständlicherweise gegen gesperrt. Das hat ganz stark dazu beigetragen, diesen deutsch-französischen Motor ins Stottern zu bringen. Allein, dass das Scholz und Macron vor der Europawahl nochmal ein politisches Zeichen gesetzt haben und ja auch mit ihrem gemeinsamen Artikel in der Financial Times, wo sie für stärkere Investitionen in Europa plädieren, allein damit haben sie wenigstens den Versuch gemacht, nochmal sowas wie eine Dynamik seitens der proeuropäischen Kräfte aufzubieten.
Also Macron hat ja sogar gesagt, unser Europa kann sterben, wenn wir nicht aufpassen.
Ja, und das ist auch richtig. Wenn du dir anschaust, dass die rechten Kräfte seit 2009 bei jeder Europawahl massiv zugelegt haben, dann kann man natürlich wirklich irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie eine Sperrminorität bilden können oder wo gegen sie vielleicht gar keine Wahl der EU-Kommission mehr denkbar ist. Ich meine, das ist noch ein Schreckensszenario, aber wenn dieser Aufstieg so weitergeht, dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt. Dann ist das Europa, das wir kennen, tatsächlich sterblich. Macron hat ja noch einen zweiten wichtigen Satz gesagt. Er sagte in Dresden bei seiner Rede, Europa ist kein Supermarkt. Was er damit meinte ist, man kann sich bei Europa nicht die Sachen rauspicken, die einem gerade gefallen, so wie den Binnenmarkt und andere Sachen, nämlich gerade die politischen Prinzipien, ignorieren, so wie das ja Viktor Orban in Ungarn tut, der gerne die europäischen Gelder nimmt, aber ansonsten ein völkisch-nationalistisches Programm verfolgt, das mit dem, was die EU eigentlich ausmacht, nichts zu tun hat. Insofern ist der Impuls, der von Scholz und Macron da kommt, im Prinzip zu begrüßen. Die Frage ist, wie viel Macht sie noch haben, da auch wirklich das politisch auch wirklich noch in der EU durchzusetzen.
Wenn die Prognosen stimmen, dann werden die Rechtsaußenparteien eben extrem zulegen. Bisher sind die Rechtsaußenparteien in zwei Fraktionen aufgespalten. Die EKR, zu der die italienischen Postfaschisten gehören und auch die polnische PiS. Und auf der anderen Seite die Identität- und Demokratiefraktion, wo auch noch bis vor kurzem die AfD dazugehörte. Und das französische Rassemblement National von Marine Le Pen. Wie zerstritten sind denn diese Rechtsaußenparteien wirklich? Wäre es nicht auch vorstellbar, also als Horrorszenario, dass in der kommenden Legislatur sich diese beiden Rechtsaußenfraktionen zusammentun und damit auch eine ganz starke Fraktion bilden?
Ja, das ist das Horrorszenario, das so als Gerücht seit Wochen durch die Gegend wabert vor den Europawahlen. Wenn die Rechten sich vereinen würden und noch ein paar Fraktionslose dazu nehmen, wie zum Beispiel die Fidesz von Viktor Orban, dann wären sie zweitstärkste Kraft. Dann hätten sie natürlich einen großen Einfluss auf die alltägliche Arbeitsweise des Parlaments und hätten einen großen Einfluss auch auf die Wahl der EU-Kommission. Aber glücklicherweise sind sie eben zerstritten. Der wichtigste Streitpunkt zwischen den Rechten dabei ist das Verhältnis zu Russland. Ein Teil der Rechtsparteien, unter anderem das Rassemblement National oder auch die Lega in Italien, die AfD natürlich auch, sind sehr stark pro-russisch, haben teilweise auch Geld aus Russland bekommen, sie vom Kreml finanzieren lassen und stehen damit natürlich in dem entscheidenden geopolitischen Konflikt, den wir gerade in Europa haben und der auch ganz prägend für die europäische Sicherheit der nächsten Jahre sein wird, auf der falschen Seite. Das ist für einen anderen Teil der Rechtsparteien aus unterschiedlichen Gründen unakzeptabel. Da gibt es einerseits tatsächlich ein inhaltliches Motiv. Gerade für die Rechtspopulisten aus Finnland und Schweden ist klar, dass Russland tatsächlich eine Bedrohung ihrer Sicherheit ist und sie könnten sich auf keinen Fall vorstellen, mit Putin-Freunden in einer gemeinsamen Fraktion zu sitzen, da würden sie eher austreten. Und dazu kommt bei anderen ein taktisches Motiv. Das gilt vor allen Dingen für Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, die sehr daran gelegen ist, dass sie in Brüssel und generell nach außen hin Ruhe hat, damit sie ihre Agenda im Inland möglichst ungestört umsetzen kann. Sie weiß eben, dass Italien aufgrund seiner hohen Verschuldung und aufgrund seiner wirtschaftlichen Schwäche extrem verwundbar ist gegenüber Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Wenn also die Investoren und Anleger den Eindruck haben, Italien verliert den Rückhalt der Europäischen Union, Italien zerstreitet sich mit Brüssel, dann wird die italienische Staatsfinanzierung irgendwann schwierig. Und das ist eine Situation, in der Meloni nicht reingeraten möchte. Und das ist mit ein ganz wesentlicher Grund, warum sie sich in der Außenpolitik so demonstrativ, pro-westlich, transatlantisch gibt und gerade in der Ukraine-Frage sich fest an die Seite von Kiew gestellt hat.
Sie riskiert da ja auch den Ärger innerhalb ihrer eigenen Koalition, weil die Lega ja wiederum pro-russisch ist.
Genau, und bisher hat sie es aber geschafft, sich da durchzusetzen und die Lega hat sie auch ziemlich klein gekocht. Die waren noch stärkste Kraft bei der letzten Europawahl in Italien und jetzt werden sie ein einstelliges Ergebnis haben. Meloni, das ist eine wirklich sehr ausgefuchste Machtpolitikerin.
Umso bitterer, wie man jetzt gehört hat, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja von der CDU ist, sich auf EU-Ebene taktische Koalition mit den Postfaschisten vorstellen kann. Diese Brandmauer, über die wir in Deutschland immer diskutieren, das gibt es in Europa ja gar nicht.
Nee, genau, weil natürlich in vielen europäischen Ländern längst Koalitionen zwischen rechts und rechtsaußen gang und gäbe sind, zuletzt in Finnland. Aber selbst die deutsche CDU, die ja innenpolitisch immer noch zur Brandmauer steht, agiert in Europa ja ganz anders. Jens Spahn zum Beispiel hat kürzlich in einem Interview sehr klar gesagt, wir haben jetzt die Chance, in Europa eine Minderheit ohne die Grünen zu kriegen und wir dürfen nicht mit den Grünen Kooperationsgespräche führen, sondern wir sollten eben diese kooperationsfähigen Rechten, gerade Meloni, die sollten wir mit ins Boot holen, um eine, wie er sagt, Mitte-Rechts-Mehrheit zu gewinnen. Das ist für manche Leute, gerade vom rechten Flügel der CDU, ganz offenbar eine verlockende Option.
Aber zahlt die EU da nicht einen hohen Preis, wenn sie Meloni und ihre postfaschistische Partei so verharmlost?
Ja, natürlich. Damit wird Meloni normalisiert und damit wird ja auch natürlich in Italien ein Persilschein ausgestellt. Die Warnung, die es ja in Italien eben auch gibt vor der faschistischen Tradition dieser Partei, und diese Tradition ist wirklich faschistisch. Der Parlamentspräsident, der von Melonis Partei kommt, hat in seinem Wohnzimmer eine Mussolini-Büste stehen und zeigt das ganz stolz den Journalisten vor. Das sind keine geläuterten Konservativen, sondern die stehen zu ihrer faschistischen Tradition. Und diese Partei wollen jetzt Teile der europäischen Konservativen in Bündnisse einbinden. Das ist schon der Schaden, der daraus langfristig erwächst, der ist schon wirklich dramatisch.
Das könnte sich ja zum Beispiel auch auswirken, wenn man sich die Klimapolitik anschaut, die ja sehr vielen, sehr Konservativen schon lange ein Dorn im Auge ist. Es gibt diesen Green Deal, der eben einen Meilenstein darstellt. Wie wird sich die veränderte Konstellation jetzt im Europaparlament da auswirken? Was ist deine Prognose?
Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin von der CDU, die ja gemeinsam mit dem holländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans quasi die Architektin dieses Green Deal ist und die den ganz massiv vorangetrieben hat, die hatte schon bei der letzten Wahl nur eine hauchdünne Mehrheit, weil es auch da Abweichungen in den eigenen Reihen gab. Und diese 9-Stimmen-Mehrheit, die sie damals hatte, die aus den Fraktionen von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen, die ist jetzt noch prekärer geworden. Eben weil sie, wie du gerade gesagt hast, Opposition gerade von Seiten der Konservativen kriegt, denen der Klimaschutz zu weit geht. Aber auch, weil es Vorbehalte der Sozialdemokraten gibt, aufgrund von Aussagen von der Leyen, dass sie möglicherweise bereit wäre, sich mit den Stimmen von Meloni wählen zu lassen. Und das bringt von der Leyen jetzt in die Zwickmühle. Geht sie tatsächlich offensiv auf Giorgia Meloni zu und lässt sich mit rechten Stimmen als Kommissionspräsidentin wählen? Oder gibt sie dem Druck von Sozialdemokraten und Liberalen nach, schließt das kategorisch aus und riskiert damit aber, dass ihre Wiederwahl scheitert? Und das gibt natürlich Meloni gerade eine ungekannte Macht, weil sie Königsmacherin sein kann in Brüssel. Und auch Giorgia Meloni ist eine vehemente Gegnerin des Green Deal. Gerade das Aus für Autos mit Verbrennermotoren, das in der italienischen Wirtschaft teilweise kritisch gesehen wird, das würde sie gerne zurücknehmen. Und da hat sie natürlich auch Verbündete bei den Konservativen, denn auch die deutsche CDU ist gegen dieses Verbrenneraus und würde das auch gerne einkassieren. Insofern wird diese Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin und generell für die EU-Kommission durchaus schon erste Weichen stellen in der Frage, in welchem Maße die Europäische Union in den nächsten 5 Jahren noch Klimapolitik betreibt.
Also du hast ja eben gerade gesagt, dass seit 2009 die Rechtsparteien, die Rechtsaußenparteien immer mehr Zulauf gefunden haben, auch überall in der EU. Die Themen, die die Menschen jetzt im Wahlkampf beschäftigen, sind Angst vor Armut und das Thema Migration. Und die beiden Themen sind ja wahnsinnig emotional. Und diese Ängste, sie werden ja geschürt von diesen Rechtsaußenparteien. Kann die EU überhaupt noch radikaler werden, was die Migration angeht? Sie ist ja schon sehr weit gegangen auf Druck der Mitgliedstaaten.
Ich fürchte ja. Also was gerade natürlich diskutiert wird, vielerorts in Europa und auch in der EU selbst, ist das Ruanda-Modell, das die britische Regierung jetzt versucht umzusetzen. Dass also Asylverfahren künftig nicht mehr auf europäischem Boden, sondern in Ruanda oder ähnlichen Staaten stattfinden.
Aber das ist ja völkerrechtswidrig.
Es widerspricht auch EU-Recht tatsächlich. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gesagt, sie macht das nicht mit. Aber es gibt auch in der deutschen CDU zum Beispiel Stimmen, die das fordern und in anderen konservativen Parteien erst recht. Ich denke, zumindest werden wir die Debatte in der Richtung bekommen. Dass das die rechten Parteien klein hält, bezweifle ich. Die finden auch andere Themen.
Es wird auch nie genug sein für sie, glaube ich.
Es wird auch nie genug sein, genau, weil natürlich dieselben Konservativen, die das Ruanda-Modell interessant finden, sind natürlich grundsätzlich auch nicht gegen Arbeitsmigration, weil sie eben auch die Bedürfnisse der Wirtschaft bedienen wollen. Und insofern all diejenigen Leute, die eine grundsätzlich ethnisch homogene Gesellschaft wollen und die einfach nicht die Präsenz anderer Menschen auf der Straße sehen wollen, denen werden die Konservativen auch mit der letzten Asylrechtsverschärfung nicht entgegenkommen können.
Herzlichen Dank, Steffen.
Gerne.
Ein Thema, das uns alle seit einiger Zeit ja immer stärker beschäftigt, ist die Verrohung der Umgangsformen. In den sozialen Medien, auf der Straße, in der Politik. In Spanien drohte der Premier Pedro Sánchez kürzlich sogar mit seinem Rücktritt, weil er die mediale Schlammschlacht gegen ihn und seine Familie nicht mehr ertragen wollte. Julia Macher, freie Journalistin in Barcelona, hat für die Blätter analysiert, wie der sozialdemokratische Politiker es geschafft hat, aus der Krise gestärkt hervorzugehen und es sogar geschafft hat, dass die Verrohung der politischen Kultur zum Thema wurde. Hallo Julia.
Hallo.
Das war schon sehr ungewöhnlich und auch dramatisch, als sich der spanische Premier Sánchez für ganze 5 Tage zurückzog. Anlass waren die Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Sánchez kam zurück und er sagte der Verleumdung den Kampf an. War das nur Show oder war Sánchez wirklich kurz davor aufzugeben?
Ich glaube, er war tatsächlich wirklich davor aufzugeben. Also man denkt bei Sánchez, der ja wirklich so ein Machtstratege ist, immer wieder, der hat einen Plan dahinter, der möchte das, um seine Wählerschaft zu mobilisieren oder er möchte nochmal die Seinen hinter sich scharen. Aber ich glaube, er war wirklich einfach persönlich so sehr angegriffen von den Angriffen gegen seine Frau, die sich ja auf eher unhaltbare Vermutungen stützten, dass er gesagt hat, nee, er muss jetzt nachdenken und vielleicht ist es diese Politik, ist es es gar nicht wert, dass man so viel von seinem Privatleben dafür opfert.
Diese Gruppierung, die die Vorwürfe gegen die Frau des Premiers erhoben hat, die ist ja bekanntermaßen extrem rechts und vor allem auch bekannt dafür, Gerüchte und falsche Anschuldigungen zu streuen. Agiert die eigentlich aus eigenem Antrieb oder steht dahinter eine Partei?
Also eine Partei steht nicht dahinter. Ich glaube, die Manos Limpias ist diese Organisation, die agiert aus eigenem Antrieb. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich selbst so zum rechten, rechtsextremen Spektrum zählen beziehungsweise dahin Verbindungen haben und die haben das schon öfter gemacht. Also was sie öfter gemacht haben, ist eben durch Pressekampagnen und darauf basierend dann auf Anklagen, Leute anzugreifen, die ihnen politisch nicht in den Kram passen. Manchmal ging es tatsächlich in erster Linie darum, dass sie mit dem politischen Kurs nicht einverstanden waren. Manchmal kann man aber auch ein Geschäftsinteresse von Manos Limpias dahinter vermuten. Und zwar gibt es belegte Vorwürfe, dass sie zum Beispiel Banken gesagt haben, wir haben das und das gegen euch vorliegen, wir können das an die Presse bringen oder ihr zahlt uns. Wegen solcher Erpressungsversuche ist der Gründer von Manos Limpias auch vor Gericht gekommen, wurde zunächst verurteilt, danach hat er in letzter Instanz dann freigesprochen. Nicht, weil die Vorwürfe nicht stimmten, sondern weil das Gericht darin nicht den Tatbestand der Erpressung erkannte.
Aber wie kann das sein, dass solche Verleumdung, solche Polemik in der spanischen Gesellschaft ankommt, dass das weitergetragen wird und dass sogar ein Premier fast zurücktritt?
Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und ich glaube, es sind vor allem so zwei Pfeiler der Gesellschaft, die da mit dazu beitragen. Auf der einen Seite ein Teil der Presse, auf der anderen Seite ein Teil der Justiz. Die Polarisierung in Spanien, also dieses, ich bin entweder rechts oder ich bin entweder links und der auf der anderen Seite ist mein Feind, die zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und deswegen eben auch durch die Presse und durch die Justiz. Beide sind extrem politisiert. Es gibt, wenn man spanische Medien liest, vor allem wenn man spanische Online-Medien liest, erkennt man sofort, welcher Partei sie sich eher zugehörig fühlen und welcher nicht. Und bei vielen Richtern ist es auch so. Und wenn dann eine Organisation über politisch ihnen genehme Medien Verdacht streut und dann in der Justiz ihnen genehme Richter findet, die bereit sind, da Ermittlungen einzuleiten. In Spanien ermitteln die Gerichte normalerweise und es dann vor Gericht zu bringen, dann kann man natürlich da politische Schlammschlachten lostreten. Also die Polarisierung, denke ich, ist ein Phänomen, was beide Seiten des politischen Spektrums betrifft, aber diese gezielte Instrumentalisierung der Presse und die gezielte Instrumentalisierung der Justiz, das ist tatsächlich eher was, was die rechten Parteien gemacht haben, und zwar sowohl Vox, also die rechtspopulistische oder rechtsextreme Vox, und aber auch die PP, die konservative Volkspartei.
Welche Rolle spielt denn die konservative PP, die Volkspartei? Sie waren ja selbst lange in der Regierung und sind ja die stärkste Partei aktuell.
Ich denke, die tragen eine große Verantwortung. Das sieht man zum einen im Parlament beim Schlagabtausch. Die konservative Volkspartei geht, seit sie wieder in der Opposition ist, also seit dem Misstrauensvotum von Sanchez, die Linke extrem hart an, bezeichnet den Premier als Vaterlandsverräter, als Bösewicht, Vaterlandsverräter vor allem wegen dessen Zugeständnissen gegenüber der katalanischen Separatisten. Dass die konservative Volkspartei so agiert, das kommt aber nicht erst seit 2018, das macht sie seit geraumer Zeit, wenn sie in der Opposition ist. Und ich glaube, da gibt es ein Datum, was wichtig ist, und zwar ist es der 11. März 2004. Damals gab es in Madrid einen der schwersten islamistischen Terroranschläge, da hatten Terroristen in mehreren Nahverkehrszügen Bomben gelegt. Spanien wurde damals von der PP regiert, und Spanien war ja in der, wie hieß es damals, die Allianz des Guten beim Irakkrieg beteiligt. Kurz nach dem 11. März sollte es Wahlen geben. Die konservative Volkspartei hat damals, als es schon erwiesen war, oder als alle Verdachte in Richtung islamistischen Terror deuteten, sagte sie, nein, diese Attentate sind eher von ETA, wahrscheinlich von den Basken. Damals gab es die baskische separatistische Terrororganisation ETA noch, und hat es natürlich aus wahlpolitischem Kalkül gemacht, weil sie nicht wollte, dass sie auf diese grausame Weise quasi für die Beteiligung am Irakkrieg abgestraft wurde. Und der damalige Innenminister und auch der Premier, die hielten noch an der These, das ist ETA fest, als ETA selbst sich schon lange davon distanziert hatte, als alle Beweise Richtung Islamismus deuteten. Und von diesem Kurs, also eine ganz klare Lüge zu benutzen, um den Gegner zu schwächen oder anzugreifen, daran hat sie eigentlich bis heute festgehalten.
Das heißt, das war der Beginn der Fake News Welle in Spanien. Aber wie reagieren denn die Menschen darauf? Also die Leute fallen doch da nicht alle drauf rein, oder?
Nee, aber je länger eine Lüge zurückliegt und je häufiger sie wiederholt wird, desto mehr dringt sie ein. Ich glaube, diese Geschichte von 2004, dass ETA hinter den Terroranschlägen steckt, das glaubt niemand mehr. Es gab damals ja dann auch direkt danach eine große Mobilisierungswelle, riesige Demos, wo Menschen gefordert haben, sagt uns die Wahrheit. Also das führte ja letztlich auch dazu, dass die PP damals die Wahlen verlor. Das glaubt niemand mehr, aber es herrscht so eine Stimmung der Gereiztheit, wo man dann einfach gerne übernimmt, was die anderen sagen. Und es vielleicht, man vielleicht auch sagt, es ist egal, wenn die lügen, es sind ja meine Leute, die lügen. Und ich glaube, so ein ganz ähnliches Phänomen gibt es auch in den USA bei Trump, bei Trump-Wählern. Die wissen ja zum Teil auch, dass das, was Trump jetzt auch vor Gericht steht, dass das eigentlich gegen deren eigene Moralvorstellungen verstößt, aber man sagt, okay, der gehört zu mir, deswegen verzeihe ich ihm eher, als wenn das jetzt der Gegner tun würde.
Dieses Klima der Gereiztheit, das du gerade beschrieben hast, wirkt sich das auf deine Arbeit auch aus? Wie erlebst du das persönlich?
Ich finde vor allem, dass sich im Parlament der Ton extrem verschärft hat, und was mir schon Sorgen bereitet hat, hat auch mit dem Standort zu tun, wo ich lebe. Ich lebe in Barcelona, und da war es in den Jahren der Unabhängigkeitsbewegung, des Referendums, also 2017, 2018, 2019 so, dass viele Leute das Gefühl hatten, die Debatte ist so aufgeheizt, man kann nichts mehr sagen. Man ist entweder Freund oder Feind, entweder pro Unabhängigkeit oder gegen Unabhängigkeit, und das Klima fing an, sich zu vergiften. Und jetzt hat sich die Situation quasi umgedreht. Jetzt ist hier in Barcelona relativ entspannt. Und ich habe das Gefühl, diese extreme Polarisierung, die gibt es in Madrid. Und was mir da so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass diese Polarisierung dann noch einen etwas aggressiveren Touch hat, als was sie hier hatte. Bei der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung war es so, die haben immer versucht, sich als sehr friedfertig nach außen zu präsentieren. Bei der Polarisierung in Madrid, die von der Rechten vorgetrieben wird, ist es nicht so. Die haben eben keine Probleme, mal mit Schlagstöcken, also mit Stöcken auf Pappmaché-Figuren einzuprügeln, die so aussehen wie der spanische Ministerpräsident. Eine Pappmaché-Figur ist so eine Pappmaché-Figur, aber es zeigt eben so, wie verraut das Klima ist. Und mir macht vor allem eben dieser Rechtsdrall, der jetzt in Madrid zu sehen ist, so sorgen.
Aber wie genau kann man jetzt gegen die politische Verrohung überhaupt vorgehen? Wie will Sanchez seine Ankündigung wahrmachen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also er hat sich da, als er seinen Nichtrücktritt bekannt gab, so ein bisschen zum Wortführer einer demokratischen Erneuerungsbewegung gemacht, aber natürlich jetzt nicht konkret gesagt, was er machen möchte. Was auch relativ nahe liegt, dann hätte er gesagt, wir machen jetzt ein Anti-Fake-News-Gesetz oder wir reformieren den Justizapparat, wäre es ihm natürlich sofort ausgelegt worden als Beweis dafür, dass er in Wirklichkeit ein autoritärer Herrscher ist, der linkspopulistisch die Macht an sich greifen will. Also sowas in die Richtung hat dann auch schon sogar schon die konservative Volkspartei gesagt, sowas würde jetzt drohen. Konkrete Maßnahmen gibt es noch nicht, aber die Debatte ist zumindest in der Gesellschaft und sie ist in den Medien. Da wird unter anderem darüber diskutiert, dass Medien ihre Finanzierung offenlegen sollen, gerade eben Online-Medien sagen sollen, wenn sie von irgendeiner Partei, einer Gruppierung besonders gesponsert werden und vor allem auch, wenn sie öffentliche Gelder bekommen. Und das ist schon was relativ Wichtiges, weil es in Spanien viele Online-Medien gibt, die von den Regionalregierungen vor allem gesponsert werden und es ist dann nicht immer ganz klar, wie viel Geld sie bekommen. Und natürlich liegt die Vermutung nahe, wenn ein Medium von einer Regionalregierung massiv finanziert wird, dass die vielleicht dann manche Sachen freundlicher darstellen oder manche weniger freundlich darstellen. Und dieses Gesetz soll überarbeitet werden, auch mit Rückenwind der EU. Da gibt es ja auch neue Richtlinien, die dazu zwingen, die Finanzierung offenzulegen. Und das könnte ein Hebel sein, mit dem man dieses Klima ein bisschen aufbricht, aber leicht wird es nicht werden.
Aber er bräuchte ja dafür auch die Unterstützung der Presse.
Ja, er braucht dazu die Unterstützung der Presse und die Presse ist polarisiert. Aber dabei darf man auch nicht übersehen, dass es natürlich schon auch in Spanien die meisten Journalisten sich Presseidealen, journalistischen Idealen verpflichtet fühlen. Und sagen wir mal, die großen Flaggschiffe, also die großen Tageszeitungen, die großen Radio- und Fernsehsender bemühen sich schon einigermaßen um Objektivität. Es sind aber eben halt die kleineren Krawallmacher, die da immer wieder gegensteuern. Ich denke, es ist nichts, was sich von heute auf morgen ändert. Aber dadurch, dass diese Debatte begonnen hat und dass sich auch innerhalb der Presse dieses Bewusstsein dafür schärft, könnte man langsam so diese Polarisierung zumindest etwas dämpfen. Aber es ist nichts, was jetzt in den nächsten Monaten passiert.
Aber immerhin hat die Debatte angefangen.
Genau, die Debatte hat angefangen und allein, dass die Debatte angefangen hat, ist, glaube ich, eine gute Nachricht.
Herzlichen Dank, Julia Macher.
Sehr gerne.
Wir gucken jetzt nach Westafrika, in den Senegal, wo vor kurzem mit Bassirou Diomaye Faye ein neuer Präsident gewählt wurde. In der Nachbarschaft, etwa in Mali, Burkina Faso und zuletzt in Niger, hatten sich Militärs an die Regierung geputscht und sich deutlich gegen den Einfluss des Westens positioniert. Die Erleichterung war darum international groß, als es jetzt im Senegal zu einem friedlichen und demokratischen Machtwechsel kam. Auch weil es im Vorfeld heftige Unruhen gegeben hatte. Über die neue Regierung im Senegal spreche ich jetzt mit Claudia Ehing. Sie ist Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hauptstadt Dakar. Hallo Claudia.
Hallo.
Bassirou Diomaye Faye ist jetzt mit 44 Jahren der jüngste Präsident in der Geschichte des Senegal. Politische Erfahrung hat er keine. Trotzdem hat er die Wahl auf Anhieb klar gewonnen. Warum? Wer ist dieser Mann?
Also ich denke, man kann Präsident Diomaye Faye nur im Zusammenhang verstehen, wenn man auch über den Premierminister Ousmane Sonko spricht, weil die beiden eben gemeinsam diesen Wahlkampf bestritten und gewonnen haben. Das Duo von dem Präsidenten Diomaye Faye und Premierminister Sonko steht für einen Bruch mit dem bisherigen System. Zumindest ist das das Versprechen, mit dem sie bei den Wahlen angetreten sind. Und die Partei PASTEF bezeichnet sich selbst als links, panafrikanisch und souverän und will jetzt, wo sie an der Macht sind, ihr Projekt zur systemischen Transformation des Senegal umsetzen. Und dabei spielt das Thema Souveränität eine sehr zentrale Rolle. Und die Tatsache, dass Faye überhaupt bei den Wahlen angetreten ist, ist dem Umstand geschuldet, dass Ousmane Sonko, der Parteichef PASTEFs, selbst wegen einer Verurteilung nicht antreten durfte. Also Sonko, muss man wissen, der ist schon bereits 2019 bei den Präsidentschaftswahlen, hat er Platz 3 belegt. Er ist unter Macky Sall, dem vorherigen Präsidenten, zur stärksten Oppositionsfigur geworden. Und er ist mit seiner Antikorruptionsagenda insbesondere im jungen und urbanen Milieu sehr beliebt. Und Fei war bis vor seiner Nominierung eigentlich keiner breiten Öffentlichkeit bekannt. Er hat keine großen öffentlichen Auftritte absolviert. Das konnte er auch gar nicht, weil er bis 10 Tage vor seiner Wahl im Gefängnis saß, gemeinsam mit Usman Sonko. Und deshalb war ein zentraler Slogan im Wahlkampf auf Wolof: Fei ist Sonko. Und deshalb war es auch wenig überraschend, dass Sonko dann wenige Tage nach der Wahl zum Premierminister ernannt wurde.
Das heißt, mit ihrem linken Panafrikanismus haben die beiden dann offenbar einen Nerv bei den Senegalesen getroffen.
Und ich denke, warum man ihnen dieses Versprechen abnimmt, dass sie einen Bruch tatsächlich herbeiführen können, ist einmal das junge Alter von dem Präsidenten. Er ist der jüngste Präsident mit seinen 44 Jahren, der im Senegal gewählt wurde. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Er ist auch eine der wenigen Personen, der vor der Wahl seine Vermögenserklärung abgegeben hat. Und der verfügt auch heute über keine nennenswerten Reichtümer. Ein weiterer Punkt ist eben, dass sowohl Sonko als auch Fei beide im Senegal studiert haben und nicht an den Elite-Universitäten des Westens. Sie haben ihre Karriere als Steuerbeamte gemacht. Das heißt, sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht sehr deutlich von der bisherigen regierenden Elite. Und ich denke, man kann sagen, dass sie auch eine neue Generation von aufstrebenden Politikern verkörpern.
Dass die Wahlen im Senegal jetzt doch demokratisch abgelaufen sind und dass die beiden Fei und Sonko an die Regierung gekommen sind, damit war ja kaum zu rechnen gewesen, als Macky Sall, der frühere Amtsinhaber, die Wahlen wieder verschoben hatte.
Es gab große Sorge, ob der Senegal stabil bleibt angesichts der Unruhen mit über 60 Toten in 2021 und 2023. Dann wurde Pastef ja tatsächlich letztes Jahr durch ein Dekret des Innenministeriums verboten. Viele der Anhängerinnen und Anhänger wurden verhaftet, ohne jemals eine Anklage gesehen zu haben. Und es gab deutliche Einschnitte in Grundrechte wie Versammlungspresse und Meinungsfreiheit. Und deshalb hatte man eben große Sorge, dass hier was ins Wanken geraten sein könnte. Und umso erleichterter war man, dass dann diese Wahlen stattgefunden haben. Und es wurde häufig als demokratische Revolution bezeichnet, was im Senegal passiert ist.
Und was waren die entscheidenden Faktoren, die da jetzt geholfen haben, diesen friedlichen Übergang zu gestalten?
Zum einen, dass der Senegal eine aktive Zivilgesellschaft hat, die konstant den Druck aufrechterhalten hat und sich für den Respekt der Verfassung und für die Abhaltung freier und fairer Wahlen eingesetzt haben. Zum zweiten hat eben der Verfassungsrat, also im entscheidenden Moment hat der Verfassungsrat die Rolle gespielt, die er spielen sollte, und hat die Entscheidung von Macky Sall, die Wahlen zu verschieben, für nicht verfassungskonform erklärt. Und Macky Sall hat am Ende diese Entscheidung ja auch akzeptiert, und dadurch konnten die Wahlen dann ohne größere Zwischenfälle stattfinden.
Die neue Regierung hat sich aber eine ganze Menge vorgenommen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Die Arbeitslosigkeit soll bekämpft werden, es wird investiert in Ausbildung und Bildung, und nicht zuletzt will das Land eben auch wirtschaftlich unabhängiger werden, vor allem von Frankreich. Der Senegal hat ja eine lange Geschichte mit Frankreich, war Kolonie, war Departement, und der wirtschaftliche und kulturelle Einfluss ist ja noch da. Und wenn jetzt dazu aufgerufen wird, das zu brechen, werden wir im Senegal auch so Bilder sehen wie in Niger, dass französische Fahnen verbrannt werden und russische Fahnen wehen?
Nee, also ich glaube, das wird im Senegal sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also es gibt in der senegalesischen Gesellschaft wie in den Nachbarländern auch den Wunsch, den politischen und wirtschaftlichen Einfluss Frankreichs zurückzudrängen. Es gibt auch die Bewegung France Dégage.
Frankreich, hau ab, übersetzt.
Genau, das ist aber in einem eher gemäßigteren Rahmen, würde ich es mal nennen. Und natürlich geht es jetzt vor allem darum, die Beziehungen zur ehemaligen Kolonialmacht neu zu kalibrieren. Und ich finde das ganz spannend. Fei hat beispielsweise in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde vor den Wahlen gesagt, wir sind nicht gegen Frankreich, aber wir sind für den Senegal. Und ich denke, das zeigt eben sehr schön, dass die neue Regierung weiterhin dem Westen zugewandt sein wird, aber sie wird eben viel stärker als in der Vergangenheit auf die eigenen Interessen und die eigene Souveränität insistieren. Fei hat bislang immer betont, dass der Senegal nicht nur für Frankreich, sondern für die internationale Gemeinschaft ein verlässlicher Partner bleiben wird und dass es eben darum gehen soll, sogenannte Win-Win-Beziehungen aufzubauen. Gleichzeitig wird es ein bisschen kontrastiert von Usman Sonko, der an sich als Person häufig sehr polarisierend auftritt. Ich meine, er hat sich auch in der Vergangenheit schon hetzerischer, homophober und frauenfeindlicher Rhetorik bedient. Also das heißt, er ist sehr scharf in seiner Rhetorik und er hatte jetzt Mitte Mai seinen ersten öffentlichen Auftritt gemeinsam mit dem linken Politiker Jean-Luc Mélenchon, den er übrigens als allerersten Politiker Frankreichs überhaupt empfangen hat, bevor er irgendjemand anderes aus Frankreich empfangen hat.
Auch als sehr populistischer Politiker, muss man ja dazu auch nochmal sagen.
Genau, und Und in diesem Auftritt, der an der Universität stattgefunden hat, hat er schwere Vorwürfe gegen Frankreich erhoben. Er hat beispielsweise gesagt, dass das Schweigen Frankreichs und übrigens auch der EU während der Unruhen im letzten Jahr, dass er das als Aufruf zur Unterdrückung ansieht. Und darüber hinaus hat er auch die Präsenz der französischen Militärbasen in Frage gestellt. Und also er war sehr viel radikaler oder viel polarisierender, viel angreifender, offensiver, als das der bisherige Ton von Dumai-Fai war. Und natürlich muss man die Veranstaltung in ihrem jeweiligen Kontext lesen. Ich meine, das war an der Universität, der Saal war brechend voll, die Stimmung war am Kochen. Aber man fragt sich natürlich trotzdem, ob das zukünftig den Ton in den Beziehungen angeben wird.
Sagt er da auch konkret, wie er sich die künftigen Beziehungen zu Frankreich oder Europa vorstellt?
Er sagt dann eigentlich immer nur, dass die Beziehungen nicht nur mit Frankreich, sondern mit allen internationalen Partnern in Zukunft auf Gerechtigkeit, Solidarität und gegenseitigem Respekt basieren sollen. Und ich denke, er streicht es nochmal so hervor, vor dem Hintergrund der kolonialen Vergangenheit, dass das eben eine Raub, also er sagt, es war eine raubtierhafte Beziehung zwischen Frankreich und Afrika und diese jahrhundertelange Ausbeutung Afrikas, die soll jetzt ein tatsächliches Ende finden.
Da kommen dann möglicherweise andere Staaten ins Spiel. Auch die Deutschen, die haben ja Interesse an den Rohstoffen des Senegal. Vor Senegals Küste wurde viel Erdgas gefunden. Das könnte sogar noch in diesem Jahr aufbereitet werden und exportiert werden. Bundeskanzler Scholz war schon da. Welche Rolle spielt denn Senegal für Deutschland?
Der Senegal wird in Westafrika ja immer als der Stabilitätsanker und die Vitrine der Demokratie angesehen. Und ich denke, vor dem Hintergrund war der Senegal in der Vergangenheit für Deutschland, aber für die EU ein sehr, sehr wichtiger Partner. Es gab eben den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im März 2022 bei dem ehemaligen Präsidenten Macky Sall, wo scheinbar auch über Gas gesprochen wurde. Bis heute ist aber dieser Gasdeal, wie er genannt wurde, noch sehr nebulös. Also ich weiß auch nicht, ob tatsächlich die neue Regierung nach wie vor Interesse an so einem Gasdeal hätte, weil es gibt ja auch Aussagen von Präsident Dumai-Fai, wo er sagt, naja, eigentlich wollen wir das Gas für die eigene Entwicklung oder für die Entwicklung Afrikas. Wir wollen ja uns aus dieser Rolle des Rohstofflieferanten des globalen Nordens befreien. Und daher, es gab diesen Gasdeal bislang nicht, zumindest nicht nach dem, was ich weiß. Und es bleibt spannend zu sehen, ob es den in der Zukunft geben wird. Aber Deutschland hat ja auch dem Senegal ein Angebot gemacht mit der Unterzeichnung der JETP, Just Energy Transition Partnership. Und das ist eine Initiative im Rahmen der G7 gewesen, wo der Senegal 2,5 Milliarden Euro bekommen soll, um seine erneuerbaren Energien auszubauen. Und ich denke, das trifft sehr gut die Interessen der neuen Regierung, die eben verstärkt auf erneuerbare Energien setzen will. Und wenn man sich anschaut, dass Deutschland ja gerade dabei ist, seine afrikapolitischen Leitlinien zu überarbeiten und immer darüber spricht, bessere Angebote zu machen, dann müssen sich diese Angebote in Zukunft eben messen lassen. Sie müssen sich messen lassen mit China, mit Russland, mit der Türkei, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber das ist ja in dem Interesse aller Staaten, nicht von einem einzigen Land abhängig zu sein.
Also im Senegal kann man das ja sehr gut im Bereich der Fischerei sehen. Da wurden die Rechte ins Ausland verkauft und die Einheimischen, denen wird die Lebensgrundlage genommen.
Genau, also der Fischereisektor hat auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle gespielt, weil der Fischereisektor extrem viele Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Also es sind über 400.000 Menschen direkt oder indirekt im Fischereisektor beschäftigt. Der Senegal ist nach Nigeria der zweitgrößte Fischproduzent in Westafrika. Und das Problem, dass die Fischbestände seit Jahren zurückgehen, ist ja kein neues. Und das heißt, die senegalesischen Fischer, die konkurrieren mit ihren Pirogen um immer weniger Fisch mit den großen industriellen Fischkuttern aus China und Europa. Und die Ursachen liegen im Klimawandel, aber auch in der Überfischung. Und es ist jetzt einfach spannend zu sehen, was passiert mit dem Abkommen, mit dem Fischereiabkommen, das der Senegal 2019 mit der EU geschlossen hat und das jetzt dieses Jahr ausläuft. Die EU sagt dann so Sachen wie, ja, aber die Fischfangquoten werden von uns ja gar nicht ausgeschöpft oder im Vergleich zu den Booten insgesamt sind die Boote, die unter europäischer Flagge fahren, sind ja gar nicht so viele. Und man versucht da diese eigene Verantwortung, die man trägt, zu minimieren. Und deshalb hat die Regierung jetzt in einem ersten Schritt erstmal angekündigt, ein großes Audit im Fischereisektor zu unternehmen und auch die Schiffslizenzen, die vergeben wurden, in einem ersten Schritt veröffentlicht, was schon mal eine wichtige Transparenz herstellt. Und ich denke, wenn man jetzt hier wirklich zu einem Paradigmenwechsel kommen sollte, dann müsste man in Europa einfach akzeptieren, dass es nicht in Ordnung ist, die Fischbestände im Senegal zu plündern auf Kosten der lokalen Fischer vor Ort, sondern dass es einfach auch darum gehen muss, die eigenen Ess- und Konsumverhalten im globalen Norden zu verändern und dass die industrielle Fischerei nicht nachhaltig ist. Tatsächlich ist es auch so, die Gründe für Migration liegen auch darin, dass einfach viele Fischer nicht mehr ihr tägliches Einkommen mit der Fischerei bestreiten können und sich dann gezwungen sehen, beispielsweise als Bootskapitäne tätig zu werden und Migranten und Migrantinnen nach Europa zu bringen.
Vor allem, wenn man weiß, dass mehr als ein Drittel der Einwohner in Armut lebt, dann ist das ja auch überhaupt nicht verwunderlich, dass die Leute weg wollen. Im letzten Jahr sind 30.000 Menschen aus dem Senegal auf die Kanaren gelandet. Das waren mehr Flüchtlinge als je zuvor. Wird die neue Regierung das schaffen, die Leute im Land zu halten?
Diese Zahl von 30.000, die auf den Kanarischen Inseln angekommen ist, das ist ja nur ein Bruchstück. Also wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute sind überhaupt losgefahren. Es gibt viele Boote, die bereits vor der eigenen Küste von der senegalesischen Küstenwache abgefangen werden. Aber ich denke, es hat eben ganz klar gezeigt, dass diese politische und soziale Krise, die den Präsidentschaftswahlen vorausgegangen ist, den Migrationsdruck nochmal deutlich erhöht hat. Und es ist natürlich, ich meine, wir kennen alle die Gründe oder die Ursachen für Migration. Es geht darum, dass es an Perspektiven mangelt, dass die Jugend sich ein besseres Leben wünscht. Und deshalb denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass die senegalesische Regierung es schafft, aufzuzeigen, dass es Perspektiven im Land gibt. Und deshalb denke ich, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man es zu so einer großen Priorität gemacht hat, Arbeitsplätze zu schaffen, Bildung, Ausbildung, Reformen im Bildungssektor anzustoßen, weil es ist einfach auch traumatisierend für die senegalesische Gesellschaft. Es gibt manche kleine Gemeinden, wo so viele junge Menschen abgewandert sind, wo man nicht weiß, was ist mit denen passiert, deren Verbleib völlig unklar ist. Und die Fluchtroute nach Europa bleibt einfach die tödlichste. Und hier ein Angebot zu machen an die senegalesische Jugend und zu sagen, hier, wir investieren in euch, wir glauben an euch und es gibt so viel zu tun im eigenen Land. Das wäre die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite der Medaille, die betrifft natürlich auch Europa, weil es gibt, man wünscht sich von Europa mehr legale Wege, zirkuläre Migration, die Möglichkeit, ein Studium oder eine Ausbildung in Europa zu machen. Und ich denke, die Reformen, die gibt es zwar, aber die sind sehr vorsichtig. Wenn man sich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz anschaut, dann wird da nur ein sehr, sehr kleiner Teil von Menschen im Senegal davon profitieren können. Der Senegal ist außerdem ein extrem junges Land. Also wenn man sich den letzten Zensus im Jahr 2023 anschaut, dann sieht man, dass 75% der Bevölkerung unter 35 Jahre alt ist. Und jährlich streben 200.000 Menschen auf den Arbeitsmarkt, die dieser nicht absorbieren kann. Und das ist einfach dieser demografische Wandel, der ja überall in Afrika ein neuer Megatrend ist. Damit muss man umgehen. Und das wird einfach eine große Herausforderung für die aktuelle Regierung sein.
Der Senegal liegt ja mitten in einer Region, die inzwischen als Putschgürtel Afrikas bezeichnet wird. Könnte das positive Beispiel des Senegal nicht auch auf die Region jetzt ausstrahlen?
Ja, also die Wahl ist für den Senegal natürlich sehr, sehr wichtig, denn sie hat einmal bewiesen, dass die Demokratie in der Gesellschaft fest verankert ist und sie stellt, was die zukünftige Ausrichtung des Landes angeht, eine Zäsur dar. Aber sie sendet eben auch ein sehr, sehr starkes Signal in die Region. Wie du schon sagtest, demokratische Regierungsformen sind durch die Militärputsche unter Druck geraten. Und ich denke, der Senegal hat eben sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es möglich ist, auf demokratischem Wege über die Wahlurnen Wandel herbeizuführen. Ich denke aber, die Wahl ist auch noch von einem anderen Hintergrund als historisch einzuschätzen, weil nach der formalen Unabhängigkeit vieler afrikanischer Länder von Frankreich wird Frankreich von vielen postkolonialen Denkerinnen und Denkern ja immer noch vorgeworfen, dass sie einen sogenannten Wahlimperialismus betreiben. Also sprich, dass sie politische Eliten stützen, die den Status quo beibehalten wollen und die auch die Gemeinschaftswährung, den Franc CFA beispielsweise, nicht in Frage stellen. Man kann es natürlich darüber streiten, ob es diesen Wahlimperialismus so gibt oder nicht. De facto ist es jetzt aber so, dass mit dem Sieg von PASTEF im Senegal eine demokratisch legitimierte Regierung an der Macht ist, die ganz offen die bisherigen Beziehungen mit Frankreich in Frage stellt und die nicht nur in der Währungspolitik, sondern auch in anderen Politikbereichen mehr Souveränität herstellen und sich aus alten Abhängigkeiten befreien will. Und nach dem kamerunischen Philosophen und Historiker Achille Bembe gibt es überall auf dem Kontinent den Wunsch nach einer wirklichen Dekolonialisierung auf der Ebene der Institutionen, auf der Ebene der Wirtschaft, aber auch der Lebensformen. Und er bezeichnet diese Suche nach neuen Formen von Souveränität als strukturellen Trend. Und deshalb glaube ich, dass eben auch in anderen afrikanischen Ländern jetzt ganz genau hingeschaut wird, was da im Senegal passiert.
Herzlichen Dank, Claudia Ehing, nach Dakar.
Danke auch.
Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Aber bevor ihr jetzt die Ohrstöpsel alle rausmacht oder den Player ausschaltet, geben euch Annette und Steffen noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Heft, das Juli-Heft, das ihr dann vielleicht mit in den Urlaub nehmen könnt, um endlich mal alle Artikel zu lesen. Annette und Steffen, was wisst ihr schon, was wird drin sein?
Ja, also es ist natürlich vieles noch im Fluss, wie immer, weil neue Sachen dazukommen können. Aber wir werden auf jeden Fall einen Blick nach Georgien werfen, wo es ja große Proteste gibt gegen das sogenannte Agentengesetz, das analog zu Russland verabschiedet wurde und vor allem junge Menschen auf die Straße gehen. Und wir werfen einen Blick in die Niederlande unter der neuen Rechtsregierung. Und wir werden natürlich wieder auch einen großen Blick auf die Klimafrage werfen. Und ansonsten seid gespannt, es wird wieder vieles andere Spannende dabei sein.
Und wenn ihr das alles mit in den Urlaub nehmen wollt, auf dem Tablet oder gedruckt, dann weise ich euch nochmal auf unser Sommerabo hin. 3 Hefte, es muss nicht gekündigt werden und ihr habt sofort Zugriff auf das Online- und auf das Print-Abo.
Hört sich echt interessant an. Herzlichen Dank ihr beiden, Annette Bengel und Steffen Vogel, für das gemeinsame Podcasten diesmal wieder. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Ausgabe und sage erstmal Tschüss, bis dann.
Bis dann.
Alles Gute, bis dann. Tschüss.